lebe ein bisschen vom Moment, der sich mir eröffnet.
Und in einem dieser Momente ergriff Markus Hinterhäuser das Manuskript des österreichischen Nobelpreisträgers Peter Handke.
Ich erzähle ein bisschen, wie das dazu gekommen ist. Peter Handke hat mich vor circa 2 Jahren angerufen und wir kennen uns ja und wir haben auch eine wirkliche Sympathie füreinander. Er hat mich angerufen und gesagt, er hätte etwas geschrieben und ob ich das lesen möchte. Ich sage, natürlich möchte ich das lesen, klar. Er schickt mir das. Und dann kam so ein typischer handkischer, flapsiger Nachsatz. Und wenn du das gelesen hast, mach, was du willst damit.
Markus Hinterhäuser wusste, was er damit machen will. Er will es im Festspiel Sommer 2026 auf die Bühne des Salzburger Landestheaters bringen. Jesse Wieler wird Regie führen und das Duo Jens Harzer und Marina Galik wird zu sehen und zu hören sein. Schnee von gestern, Schnee von morgen ist aber nur eine von 2 Uraufführungen eines Nobelpreisträgers im Theatersommer 2026. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast, der Wissenschaft und Kunst vereint, heißt sie Elisabeth Juliane Nöstlinger. Jahr für Jahr füllt sich die Salzburg-Kulisse Anfang Dezember mit neugierigen Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt. Geht es doch darum, vom Intendanten der Salzburger Festspiele das Programm der nächsten Festspielsaison zu erfahren. Es ist ein Ausnahmeprogramm, das Markus Hinterhäuser gelungen ist. Gelungen ist ihm ein großer Wurf. Neben der Uraufführung des österreichischen Nobelpreisträgers Peter Handke wird ein Stück der österreichischen Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek uraufgeführt. Aber bleiben wir zuerst noch bei Schnee von gestern, Schnee von morgen und den Ausführungen von Markus Hinterhäuser zum Theaterprogramm der Salzburger Festspiele 2026.
Es ist ein Stück für einen Schauspieler. Und mir war vollkommen klar, für wen das geschrieben ist, für Jens Harzer und für diese unglaubliche sprachliche, schauspielerische Feinheit, für diese seismografische Sensibilität, die Jens Harzer hat. Es ist ein Stück, in dem wir vielen Motiven, vielen Themen wieder begegnen, die aus dem Werk von Peter Handke alles andere als unbekannt sind. Es geht um das Gehen, um das Herumgehen, um das Herumschlendern in gewisser Weise, um das Inhalten, um die Wahrnehmung, um die Aufmerksamkeit, auch wenn ich das so sagen darf, für die Mystik des Alltäglichen. Es ist eine ganz wunderbar zarte Bewegung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Der Schnee von gestern und der Schnee von morgen. Übrigens ist dieser Titel Schnee von gestern, Schnee von morgen beruht auf einem Gedicht von François Villon, in dem dieser Begriff La Neige d'antan vorkommt, der Schnee vom vergangenen Jahr. Wir werden auch einen François Villon-Abend erleben können mit Georg Niegel im Stefan-Zweig-Zentrum. Also dieser Schnee von gestern, Schnee von morgen, diese Bewegung zwischen Vergangenheit und Zukunft, die Art, wie der Sprecher, der Schauspieler, in diesem Fall also Jens Harzer, die Dinge betrachtet in diesem Stück, das ist ein Akt der Zuneigung. Und einmal heißt es in diesem Text, gehen, gehen, gehen aufs Geratewohl, bis zum Wohlwollen. Und dieses Wohlwollen ist auch etwas, das wir aus dem Werk von Peter Handke kennen. Dieses Wohlwollen ist eine Zustimmung zur Welt, eine Zustimmung zum Leben. Ein paar Tage vor der Uraufführung von Peter Handkes Schnee von gestern, Schnee von morgen findet eine Aufführung von Faust 1 auf der Perner-Insel statt. Ich bin einfach nicht in der Lage jetzt, und ich würde Sie auch wirklich bitten, mir das nachzusehen, ich bin nicht in der Lage, eine Nacherzählung des Faust hier vorzunehmen. Kann ich nicht. Ich kann Ihnen nur erzählen, wie es dazu gekommen ist. Uli Rasch hat uns ja im letzten Jahr eine sehr, sehr bemerkenswerte Inszenierung der Oper Maria Stuarda geschenkt. Und wir haben einige Zeit miteinander verbracht, immer wieder geredet, über die Möglichkeit einer neuerlichen Zusammenarbeit geredet. Ein Wunsch von Uli Rasch war, den Faust zu machen. Nun weiß ich, obwohl ich, ja, das wurde ja auch immer wieder geschrieben, kein Theaterexperte bin, aber ich weiß, wie schwierig eine Realisierung des Faust sein würde. Ich habe mich trotzdem darauf eingelassen. Ich fand diese Gespräche mit Uli Rasch mehr als erhellend und mehr als interessant. Wir haben uns über den Mythos Faust unterhalten, der im 16. Jahrhundert seinen Ursprung findet, und über die frühen Fassungen des Faust, die mehr so moraltheologischen Parametern folgen, die haben weder den Ulrich Rasch noch mich besonders interessiert. Interessant wurde der Faust in diesen Gesprächen in dem Moment, wo Goethe diesen Fauststoff im 18. Jahrhundert einer vollkommenen Transformation unterworfen hat, wo Goethe den Fauststoff in die Höhe europäischer Weltliteratur hinaufkatapultiert hat. Und was macht Goethe? Und ich kann es jetzt wirklich nur in ganz wenigen Worten, so eine Mischung aus Rasche und meiner Wenigkeit, skizzieren. Was macht denn Goethe? Er eröffnet einen gigantischen Reflexionsraum von unfassbar hoher philosophischer und existenzieller Qualität. Ein Reflexionsraum, der weit über das 19. Jahrhundert hinausgeht, bis in unsere Zeit seine wirkliche Gültigkeit hat. Und Faust wird zu einem sehr ewig suchende, verzweifelt suchende Faust mit diesem absolut unstillbaren Trieb, jede Grenze zu überschreiten, wird fast zu einem Prototyp der Moderne. Dieser Mensch Faust, ein Prototyp des modernen Menschen unserer Zeit. Und das ist interessant. Und die Gegenfigur von Faust, dieses Schattenbild, Mephisto, der die dunkle Seite von Faust aktiviert, vielleicht sogar das Böse manifestiert, der Faust verführt, der Faust antreibt. Das ist der andere Aspekt dieser Geschichte. Und dann kommt der Aspekt des Gretchens hinzu. Und jetzt bin ich bei der Liebe. Die Liebe von Faust zu Gretchen ist in dem Zusammenhang dieser Fragmente einer Sprache der Liebe alles andere als uninteressant. Faust erlebt hier in der Liebe zu Gretchen zum ersten Mal eine Situation, die sich nicht denken lässt, die sich nur fühlen lässt. Er erlebt zum ersten Mal eine Situation, in der, wenn ich das so sagen darf, Wissen in Leben überführt wird und Erkenntnis in Empfindung. Das sind ganz, ganz interessante Aspekte. Und er will aber nicht nur Gretchen allein, Faust, er will alles, er will das ganze Universum. Und Gretchen wird zum Opfer seiner metaphysischen Gier. Und dann öffnet sich ein Raum der Schuld.
Ulrich Rasche, der im Festspiel Sommer 2025 für seine Inszenierung der Oper Maria Stuarda von Gaetano Donizetti Begeisterung auslöste, fügt seine Gedanken zu Faust 1 hinzu.
Die Figuren sind eben die Anteile von Faust selbst. Und es ist ganz klar, dass Mephisto der Gegenspieler ist, die Schattenseite des Faust. Die Seite, die ihn immer verfolgt, die immer anwesend ist, das ist die Verführung, das ist die Triebstruktur, das ist der Rausch, das ist das Erleben von Welt, das Umarmen im Gegensatz zu dem, was Faust eigentlich bisher getrieben hat, nämlich die Suche nach Erkenntnis, der Rückzug in die Wissenschaft, in das Studierzimmer, wo er eigentlich einen Zustand erreicht hat, der ihn nicht mehr befriedigt. Aber selbst Gretchen verkörpert einen Anteil in Faust. Das ist das Ideal, das ist die Reinheit, das ist der Glaube, die Aufrichtigkeit, das Nicht-Korrumpierbare. Und so könnte man weitergehen. Valentin, der Bruder von Gretchen, verkörpert die bürgerlichen Werte, den hohen Code, wie man sich richtig zu verhalten hat. Das sind alles Anteile, die in jedem von uns stecken. Und Faust dekliniert diese durch in dem Drama. Goethe dekliniert sie durch.
In der Inszenierung von Ulrich Rasches Faust I auf der Pernerinsel wird Valerie Ceplanova den Mephisto geben.
Ja, also ich muss schon gestehen, dass Mephisto zu verkörpern einer meiner größten Träume ist. Das heißt, das ist etwas, was ich schon seit meiner Jugend anvisiere. Ich hätte gedacht, dass ich viel älter bin, wenn man es mir anbietet. Ich hoffe, ich bin alt genug. Ich hoffe, ich habe genug Erfahrungen gesammelt, um so etwas zu verkörpern. Aber es ist schon etwas sehr Besonderes, wenn ein Gedanke, den man hat und mit sich mitträgt über Jahrzehnte, plötzlich beginnt, erste Schritte zu tun und lebendig wird. Und darauf freue ich mich von ganzem Herzen.
Wir freuen uns auch von ganzem Herzen. Noch ganz kurz eine Anmerkung zu der Liebe und zu der Tatsache, dass Gretchen in gewisser Weise zum Opfer von Faust wird. Am Schluss gibt es diese berühmten Worte von Gretchen. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmermehr. Das ist ein interessanter Moment, weil da nicht mehr eine naiv Liebende spricht, sondern ein Mensch, der sich seiner Leidenschaften vollkommen bewusst ist und an diesen Leidenschaften zerbrochen ist und zerbricht.
Carmen, die Namensgeberin der finsteren Oper im Festspiel Sommer 2026, wird an ihrer ungezähmten Liebe zur Freiheit zerbrechen. Davon wird Markus Hinterhäuser im nächsten Podcast über das Opernprogramm 2026 erzählen. In dieser Folge erzählt er über das Schauspielprogramm.
Die zweite Produktion im Landestheater ist Molière, der Menschenfeind, Le Misanthrope. Der Menschenfeind ist eines der bekanntesten Stücke von Molière und auch eines seiner geheimnisvollsten. Es ist irgendwie auch das Psychogramm eines Menschen, der zum Misanthropen wird, der Opfer seiner plötzlichen Gefühlsausbrüche ist, seiner, wenn ich das so sagen darf, seiner Schimpftiraden, seiner Stimmungsschwankungen. Wenn er Sympathiekundgebungen bekommt, reagiert er mit Misstrauen, mit Unverständnis, er kapselt sich ab von der Welt. Er ist jemand, der eigentlich ständig verneint, um jetzt den Faust mit hineinzubringen in diese kleine Ausführung, beziehungsweise Mephisto. Er ist jemand, der stets verneint. Er ist immer auf einem dissonanten Ton gestimmt. Heute würde man so eine charakterliche Phänomenologie vielleicht als Borderline oder manisch-depressiv bezeichnen. Es ist der Misanthrop, der Menschenfeind von Molière. Auch da kommt es zu einer Liebesgeschichte. Als Hest, der Menschenfeind, und Célimène, die von ihm angebetete Geliebte, die ihn eigentlich verspottet. Das ist eine Komödie übrigens, ja. Die ihn verspottet aufgrund dieser charakterlichen Sonderlichkeiten. Und diese merkwürdige Liebe von Alceste zu Célimène, die charakterlich nicht weit entfernt genug sein kann von Alceste, diese Liebe lebt auch von einem Paradox. Und das ist interessant. Und damit beende ich auch meine Ausführung. Lebt auch von einem Paradox. Nämlich der Tatsache, dass Alceste Célimène deshalb liebt, weil sie ihn verrät. Und Célimène an Alceste festhält, weil er sie verachtet.
Verachtet und verschmäht wurde Elfriede Jelinek 1989, als sie bei den Salzburger Festspielen Dichterin zu Gast war. Sie wollte nie mehr in die Stadt und der Salzach zurückkehren. Nun hat die Nobelpreisträgerin die Einladung von Markus Hinterhäuser angenommen, ihr Stück mit dem Titel »Unter Tieren« auf der Perner Insel aufzuführen. Es ist die zweite Uraufführung des Theaterfestspiels 2026.
Das ist ein schonungsloses Bild einer vollkommen ausgehöhlten, gierigen, korrupten Gesellschaft und der phrasenhaften Politik, der diese Gesellschaft nicht nur zum Opfer fällt, sondern die auch von dieser Gesellschaft akzeptiert wird. Dadurch, dass dieses Stück wirklich von Tieren dargestellt wird, erhält es eine satirische, sehr bitter satirische Zuspitzung und zeigt die ganze Abgründigkeit menschlichen Handelns. Inszenieren wird diese Arbeit auch auf Wunsch von Elfriede Jelinek, über deren Wiederkehr ich nach Salzburg mich wirklich freue. Es gab es ja 1989, glaube ich, war sie hier als Dichterin zu Gast und es hing ein großes, großes Porträt von ihrem an der Wand des Haus für Mozart. Das wurde abgerissen damals. Eine sehr, sehr schäbige und niederträchtige und unschöne Aktion. Elfriede Jelinek hat darauf den Kontakt zu Salzburg abgebrochen. Umso schöner ist es, dass es uns jetzt gelungen ist, Elfriede Jelinek, diese große, große Dichterin, Schriftstellerin, wieder nach Salzburg zu holen. Gewünscht hat sie sich den Regisseur Nikolaus Stehmann. Er hat eine große Erfahrung mit Jeliniks Werk und wir hören ihn jetzt.
Diesmal verwendet sie den Kunstgriff, dass sie Tiere sprechen lässt. Also es ist nicht die übliche Textfläche oder das ist ein großer Chor oder so, sondern das ist ein ziemlich personale Monologe. Also das sind Tiere, die auftreten, dann tritt ein Hase auf, der redet auch wie ein Hase, der ist auch wie ein Hase, der ist so, weiß nicht, ein bisschen ängstlich und auf der Flucht. Dann kommt der Fuchs und der ist besonders klug und versucht besonders klug zu sein. Der Bär ist so ein bisschen dumm und behäbig. Und diese Tiere versuchen, modernen Finanzkapitalismus zu verstehen und schaffen es nicht, sind verloren da drin. Also deswegen ist es wieder eine Wirtschaftskomödie, die Abgründe dieses Wirtschaftens aufzeigt. Und da ist die Sprache von Jelinek halt so geeignet für Kreis um ein Nichts herum. Und es ist ja tatsächlich so, dass Werte geschaffen werden, indem man Schulden macht und indem man Kredite aufnimmt. Und darüber entsteht Geld. Und diese Paradoxie ist nicht auflösbar. Und deswegen besteht viel mehr Geld auf der Welt, als es tatsächlich Werte gibt. Also es werden viel mehr Werte gehandelt, als tatsächlich es eine Entsprechung gibt in der Welt. Und das führt zur Ausbeutung von allem und jedem. Also der Planet, der irgendwie ins Zigfache irgendwie übernutzt ist. Und in diesem System, was erstmal was Lebensfeindliches hat, stehen diese Tiere und werden eigentlich nicht mehr gebraucht.
Zusätzlich zu den genannten Inszenierungen werden Lesungen geboten und unter dem Titel Ingeborg Bachmann Wer wird eine szenische Lesung mit Gedichten, Prosa und Briefen der Dichterin im Landestheater dargeboten.
Und dann gibt es zwei Gastspiele, das habe ich vorhin erwähnt. Das eine haben wir schon fast besprochen, das ist De Profundis von Oscar Wilde, ein Gastspiel des Berliner Ensembles, eine wahnsinnig großartige Aufführung von Jens Harzer, Solo Jens Harzer. Und das andere ist ein Gastspiel des Schauspielensembles des Theaters von Krzysztof Walikowski, den ich wirklich, ich kann es gar nicht oft genug betonen, für eines der großen Genies des europäischen Theaters halte. Wir haben in Österreich noch nie die Möglichkeit gehabt, Krzysztof Walikowski als Theaterregisseur zu erleben. Hier ist er sehr bekannt als Opernregisseur. Elektra, Sie erinnern sich, Der Idiot von Weinberg, eine Aufführung, die jetzt oft ausgezeichnet wurde, international ausgezeichnet wurde. Macbeth von Verdi. Also den Opernregisseur Walikowski kennen wir, den großartigen Theaterregisseur kennen wir noch nicht. Er zeigt uns ein Stück von Waid Muawad, ein libanesisch-kanadischer Autor, sehr wichtiger Autor, wenn ich es flapsig ausdrücke, auch sehr angesagter Autor im Moment. Dieses Stück Europa, im Englischen heißt es Europe's Pledge, also Europas Versprechen, hier heißt es nur Europa. Es wurde einmal aufgeführt bis jetzt unter der Regie des Autors selber beim Festival von Epidauros in Griechenland mit Isabelle Huppert in einer der Rollen. Jetzt widmet sich Walikowski diesem Thema Europa. Und mir ist das ganz wichtig. Es ist auch zentral in diesem ganzen Schauspielprogramm positioniert. Es wird im Republic stattfinden und diese zentrale Positionierung ist mir deshalb so wichtig, weil ich sowohl das Opernprogramm als auch das Schauspielprogramm eigentlich in gewisser Weise als Spiegel der europäischen Geistesgeschichte sehe und sehen möchte. Und ich würde es mich auch freuen, wenn es andere so sehen würde. Also die Aufklärung, Mozart, Molière, Faust, dieses gewaltige Messiaenwerk, die Auseinandersetzung mit Handke, mit Jelinek, jetzt Waid Muawad, der ein multilinguales Nachdenken über Europa anstellt, über das Versprechen Europa, über die Schuld Europas, über den ethischen Versuch, Europa zu fassen. Und dieser ethische Versuch, der immer und immer wieder erneuert werden muss. Es ist ein wichtiger, wesentlicher Abend, nicht nur im Schauspiel, sondern im Rahmen der gesamten Salzburger Festspiele.
Es ist ein wahrlich würdiges Festspieltheaterprogramm, wie man es in Salzburg schon lange nicht mehr geboten bekam, das Intendant Markus Hinterhäuser hier gelungen ist. Ein Theaterprogramm, geboren aus einer Krise, die viel Aufsehen erregt hat.
Wir waren in keiner leichten Situation. Ich habe das Schauspiel nicht aus einer Selbstüberschätzung oder Hybris übernommen, wirklich nicht. Ich habe es aus einer puren Zeitnot übernommen. Wir haben uns von Marina Davidova vor ziemlich genau einem Jahr getrennt. Es gab von ihr keinerlei Vorbereitung im Sinne der Planung für das Jahr 2026 und die Zeit, um dann eine Ausschreibung vorzunehmen, um dann die Gespräche zu führen, um zu einem möglichen Ergebnis zu kommen, um die neue, wer immer das hätte sein können, die neue Schauspielleitung in die Systematik der Festspiele einzuführen, die Zeit war nicht gegeben. Das Kuratorium und wir haben uns dann geeinigt, dass ich das für ein Jahr übernehmen sollte. Ich habe das auch gerne gemacht, wie gesagt, noch einmal, nicht aus Selbstüberschätzung, nicht aus Hybris, sondern schlicht und ergreifend der Not geschuldet.
Man hofft, dass es kein letztes Aufflackern vor den unsicheren Zeiten ist, die auf die Salzburger Festspiele und auf uns zukommen werden. Immerhin wird 2027 wegen des großen Umbaus das große Festspielhaus nicht zur Verfügung stehen. Quartiere müssen erst gefunden werden und der Spardruck macht auch vor der Kunst nicht Halt. Doch heuer können wir uns noch über ein Theater-, Opern- und Konzertprogramm freuen, das in seiner Vielfalt und seinem hohen Anspruch einzigartig ist auf der Welt. Hören Sie dazu im nächsten Wissensart-Podcast, welche Opern zu sehen und zu hören sein werden. Und im nächsten Kunst im Gespräch erzählt die Autorin Sophie Reier über ihren Roman »Tod bei den Salzburger Festspielen«. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.